Nun, es ist Muttertag heute und ich weiß nicht, was Sie so unternehmen an diesem Tag. Für einige von Ihnen, ja, da ist gerade dieser Tag ein Tag besonderer Trauer, weil die Mutter nun nicht mehr da ist. Andere werden vielleicht gemeinsam mit der Familie einige schöne Ausflüge unternehmen. Das Wetter lädt nicht unbedingt zum Frühlingsspaziergang ein heute, aber wie wäre es einmal mit dem Besuch einer Gemäldegalerie, in ein Museum hineinzugehen und die Werke alter Meister zu betrachten? Nicht jedem liegt das, aber manche mögen das. Sie können sich dann stundenlang in ein Bild hinein vertiefen und staunen über das, was Menschen malen können. Ich selber war als Schüler mal in St. Petersburg, damals noch Leningrad, in der Eremitage, eines der berühmtesten Gemäldemuseen der Welt. Und da muss ich sagen, da war ich regelrecht erschlagen. Bild an Bild, da hingen sie alle, Rembrandt, Rubens und so weiter und so weiter. Der Predigttext heute Morgen, der gleicht in gewisser Hinsicht dem Besuch einer Gemäldegalerie. Und wenn man da so hindurch eilt durch diesen Predigttext, wird man geradezu erschlagen von diesen Bildern, von diesen Farben, von dem, was uns der Apostel Paulus hier vor Augen malt. So viele Begriffe, eine ganze Galerie großer Worte kommen darin vor: Glaube, Liebe, Herrlichkeit, Hoffnung, Reichtum, Kraft. Jeder dieser Begriffe gleicht einem Gemälde, vor dem man stundenlang stehen bleiben könnte. Ich lese uns diese Verse aus dem Epheserbrief, Kapitel 1. Wir erheben uns vor dem Wort Gottes. Darum, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen anderen Christen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, um ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbens für die Kinder Gottes ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Jesus Christus auch gewirkt hat. Gott segne sein Wort an uns allen. Amen. Tja, da stehen wir nun in dieser Galerie großer Worte. Glaube, Liebe, Herrlichkeit, Hoffnung, Reichtum, Kraft. Wenn wir durch diese Galerie hindurch wandern und vor dem einen oder anderen Wort ein wenig stehen bleiben, bewundernd oder fragend, zweifelnd oder staunend es betrachten, wie der Apostel uns diese Worte in so hellen, leuchtenden Farben vor Augen malt, es sind schon eindrucksvolle Gemälde. Kraft, Herrlichkeit, Reichtum, das ist doch das Richtige für einen Museumsbesuch am Sonntagmorgen in der Ausstellung Schöne Träume eines Apostels. Und dann gehen wir wieder nach Hause und denken vielleicht noch eine Weile nach über diese Gemälde, die uns wie aus einer anderen Welt vorkommen, weltfremd. Aber haben wir es hier wirklich mit Worten eines Träumers zu tun? eines Künstlers, Worte, die mit unserer Welt, mit unserer Gemeinde, mit unserem Alltagsleben nichts zu tun haben. Auf den ersten Blick scheint es tatsächlich so. Greifen wir doch aus dieser Galerie der großen Worte einmal drei heraus. Hoffnung. Wie ist das mit der Hoffnung in unserem Leben? Wurde sie nicht oft genug schon enttäuscht? Da ist einer, der schon seit Wochen von schwerer Krankheit ans Bett gefesselt ist und immer wieder das Hoffen, wird sich nochmal eine Besserung einstellen? Oder nachdem man die Diagnose erhalten hat, die so unfassbar ist, dann dieses Ringen und Fragen und Kämpfen und Hoffen und am Ende geht es nicht gut aus, enttäuschte Hoffnung. Oder Reichtum, nehmen wir das Wort Reichtum. Ja, fühlen wir uns nicht manchmal wirklich arm? Äußerlich reich vielleicht, keine Frage, wir leben in einem Land voller Wohlstand. Aber innerlich oft leer, erschöpft, ausgebrannt. Muttertag, ich denke an so manch eine alleinerziehende Mutter, die nicht weiß, wie sie den Alltag bewältigen soll, wie sie dahin durchkommt. Dann ist sie am Ende erschöpft, ausgebrannt. Oder ich denke an den Mann in der Firma, der sich ausgenutzt, ausgebeutet fühlt und noch mehr Überstunden und noch was obendrauf. Und die Anerkennung, die bleibt aus. Ist das Reichtum? Das Wort Kraft. Was für ein schönes Gemälde, Kraft. Weiß nicht, was Sie jetzt vor Ihrem inneren Auge da vor Augen haben. Irgendein Muskelprotz vielleicht aus der Antike. Kraft. Oder ein mit mächtigen Segeln vorwärts getriebenes Segelschiff. Kraft. Aber im Alltag, da fehlt uns doch oft diese Kraft, nach der wir uns sehnen. Die Wirklichkeit, in der wir leben, sieht doch oft ganz anders aus als diese herrlichen Sonntagsworte, die wir vom Paulus eben gehört haben. Nun, also was nun? Sollen wir jetzt einfach dieses Museum der Bibel verlassen und uns verabschieden und uns vielleicht dran freuen an diesen alten Worten, alten Gemälden? Nein. Lasst uns mal uns hineinversetzen in die damalige Zeit, in die Gemeinde, der diese Worte galten. Dieser Brief ist geschrieben an die Gemeinde in Ephesus und an andere christliche Gemeinden dort in der Umgebung der heutigen Türkei, Kleinasien, Westküste. Und wenn wir da mal hineinschauen, dann merken wir, Moment, so weltfremd war der Paulus gar nicht, denn er kannte die Gemeinde dort und er wusste, dass all das, was er eben in diesen Worten so beschrieben und ausgeschmückt hat, dort ja auch nicht sichtbar vorhanden war. Diese Gemeinde bestand vorrangig aus Leuten, die der untersten Schicht angehörten. Viele Sklaven waren dabei und ihre Aussichten waren wenig hoffnungsvoll. Von Reichtum und überschwänglich großer Kraft war keine Spur. Im Gegenteil, sie wurden zum Teil verspottet, ausgegrenzt, später auch verfolgt. Wo ist da die Herrlichkeit? Wo ist die Kraft? Wo ist der Reichtum? Und trotzdem redet Paulus davon. Das ist doch spannend. Und wenn er kein Träumer ist, und das ist er nicht, denn er hat selber dort gelebt und er kannte seine Freunde dort. Wenn er also kein Träumer ist, was dann? Dann muss doch ein Geheimnis dahinter stecken. Dann muss es eine Wirklichkeit geben, die unseren Augen noch verborgen ist. Eine Wirklichkeit, die sich nicht erschöpft in dem, was sichtbar, messbar, zählbar, bezahlbar, fassbar, begreifbar ist. Viele Menschen ahnen dies, dass es diese Wirklichkeit gibt. Hier mein Geheimnis, so lässt Antoine de Saint-Exupéry, der französische Schriftsteller, den Fuchs zum kleinen Prinzen sagen. Hier mein Geheimnis, es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Mit dem Herzen sehen? Jetzt sind wir dem Geheimnis des Paulus auf der Spur. Denn auch Paulus spricht vom Sehen mit dem Herzen. In Vers 18 sagt er, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Wofür? Was sollen wir mit diesen erleuchteten Augen des Herzens sehen? Damit ihr erkennt. Damit ihr erkennt. Und dann kommen sie, diese ganzen großen Worte. Für die Erkenntnis der verborgenen Wirklichkeit Gottes braucht es erleuchtete Augen des Herzens. Nun, wenn die Bibel von Erkenntnis spricht, dann hat es nichts, aber auch gar nichts hier oben mit unserem Verstand, mit unserem Intelligenzquotient zu tun. Erkennen, jemanden erkennen, heißt in der Bibel nicht nur ihn verstehen, sondern ihn von Herzen lieben. Das heißt erkennen im biblischen Sinn. Paulus betet für seine Leser, auch für uns heute Morgen. Er betet, dass wir Gott erkennen. Und das heißt, dass wir Gott von Herzen lieben und erkennen, wie gut er es mit uns meint. Dass wir Gottes Kinder sein dürfen. Das kann man nämlich nicht von sich aus wissen. Die Erfahrungen sprechen dagegen. Es ist eine Erkenntnis, die uns nur Gottes Geist schenken kann, wenn er unser Herz erleuchtet. Erleuchtete Augen des Herzens. Denn Gott, der Vater der Herrlichkeit, wie Paulus ihn nennt, ist ja nun oft verborgen mitsamt seiner Herrlichkeit. Und der Mensch, Martin Luther sagt es so, der Mensch ist oft genug in sich selbst verkrümmt und in Sorgen verstrickt. Unser Herz ist oft genug ein trotzig und verzagt Ding. Gott selber muss unser Herz erleuchten, uns die Erkenntnis schenken, dass wir zu ihm gehören dürfen. Und dann, wenn wir diese Erkenntnis haben, dann ist es uns möglich, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Und dann können wir diese Gemälde auch begreifen in Gottes Galerie. Und dann müssen wir genau hinschauen. Und wir wagen heute Morgen einen dreifachen Blick in Gottes Galerie. Einen Ausblick, einen Einblick und einen Rückblick. Einen Ausblick. Wir sind zur Hoffnung berufen. Wir sind zur Hoffnung berufen, so sagt es Paulus. Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Das ist das Erste, ein Ausblick. Hoffnung hat mitunter einen schlechten Ruf. Hoffen und Harren hält manchen zum Narren, so sagt der Volksmund. Ist Hoffnung nur Vertröstung auf bessere Zeiten? Ach, nimm's nicht so schwer, es wird schon wieder. Ist Hoffnung gar eine Vertröstung auf ein Jenseits? In Goethes Faust werden, das ist ganz interessant, Furcht und Hoffnung gleichermaßen als zwei der größten Menschenfeinde beschrieben. Und auch in Schillers Gedicht Resignation kommt die Hoffnung nicht gut weg. Zwei Blumen, rief er, hört es Menschenkinder, zwei Blumen blühen für den weisen Finder. Sie heißen Hoffnung und Genuss. Wer dieser Blumen eine brach, begehre die andere Schwester nicht. Genieße, wer nicht glauben kann. Wer glauben kann, entbehre. Hier werden Hoffnung und Genuss gegenübergestellt. Und in diesem Gedicht ist die Aussage die, wer die Hoffnung hat auf ein Jenseits, auf den Himmel, ja, der braucht doch hier auf der Erde nicht zu genießen. Der braucht doch hier auf der Erde es sich nicht gut gehen zu lassen, denn es erwartet ihn ja was viel Besseres. Und umgekehrt, wer die Hoffnung nicht hat, der soll hier das Leben genießen. Das ist die Botschaft in diesem Gedicht. Nein, aber da irrt der große Dichter. So ist es nicht. Da ist kein Widerspruch zwischen Hoffnung und Genuss. Das Gegenteil ist wahr. Nur wer Hoffnung hat auf die ewige Gemeinschaft in Gottes Herrlichkeit, nur wer diese Hoffnung hat, der kann doch auch dieses Leben schon genießen und als Geschenk aus Gottes Hand annehmen, selbst wenn manches nicht so läuft, wie wir es uns gewünscht haben. Im Neuen Testament ist die Hoffnung etwas ganz und gar Gutes. Sie ist sogar ein wichtiges Kennzeichen des christlichen Glaubens. Gott hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, heißt es im 1. Petrusbrief. Und gerade der Epheserbrief, aus dem wir die Verse gehört haben, da heißt es kurz nach unseren Versen, damals, als ihr noch ohne den Glauben an Christus wart, da hattet ihr keine Hoffnung. Da wart ihr Gottlose in der Welt. Also ohne Christus keine Hoffnung. Aber mit Christus haben wir Hoffnung. Und was ist das für eine Hoffnung? Im 4. Kapitel vom Epheserbrief wird es uns ganz deutlich gemacht. Es ist die Hoffnung auf den Tag der Erlösung. Die Hoffnung auf den Tag der Erlösung. Sicherlich, wer an Jesus Christus glaubt, der ist doch schon erlöst, oder? Sagen wir das nicht so? Heißt es nicht im Johannesevangelium, wie viele ihn aufnahmen, Jesus Christus in ihr Leben aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Da ist doch schon Erlösung. Ja, das ist richtig. Aber diese Erlösung ist immer noch angefochten. Wir erfahren in unserem Leben immer wieder Schuld, Versagen. Wir erfahren Trauer und Schmerz. Erlösung, die angefochten ist. Erlösung, die verborgen ist unter Zukunftsangst und Sorgen. Und die erleuchteten Augen des Herzens, die zeigen uns, dass die Erlösung dennoch gilt. Und mit den erleuchteten Augen des Herzens sehen wir sie schon hervorschimmern, wie etwa ein Frühlingskrokus unter einer eisigen Schneedecke. Die erleuchteten Augen des Herzens, die sehen die Sonne hindurchscheinen, auch durch dichte Wolken. Und so haben wir im Glauben die Gewissheit, dass der Tag kommen wird, wo unser Glaube frei sein wird von aller Anfechtung. Und auch unsere Welt, die so getränkt ist von Blut und Tränen, jetzt wieder dieser schreckliche Anschlag an der türkischen Grenze. Diese Welt sehnt sich den Tag herbei, an dem das Leid ein Ende hat, an dem die Erlösung kommt. Und das ist keine Vertröstung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Nein, diese Hoffnung, die ist fest verbürgt. Sie hat einen Namen, Jesus Christus. Und weil Jesus selber vom Tod auferstanden ist, weil wir Ostern gefeiert haben, deswegen dürfen wir wissen, werden auch wir vom Tod auferstehen durch den Glauben an Jesus Christus. Und deswegen werden wir auch wissen, dass es stimmt, was er gesagt hat am Tag seiner Himmelfahrt. Ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen. Und dann wird diese Welt neu gemacht werden. Das ist die Hoffnung, die die Bibel uns ganz fest verspricht. Das ist doch wirklich ein lohnender Ausblick. Nun noch ein Einblick, unser Reichtum ist das Erbe der Herrlichkeit Gottes. Ja, ein Einblick in den Reichtum, den Gott uns schenkt. Ein gewaltiger Reichtum ist das. Alexander der Große, von ihm wird berichtet, dass er mal einen seiner treu ergebenen Offiziere beschenken wollte. Und er gab ihm eine Vollmacht für den Schatzmeister seiner Schätze. In der Vollmacht, das war so eine Art Blankoscheck. Da hat er einfach nur seinen Namen unterschrieben, Siegel drauf, und sein Offizier durfte da einsetzen, was er wollte. Und dann marschierte der Offizier hin zum Schatzmeister, und der Schatzmeister war erstmal erschrocken, als er die Summe gelesen hat, die der Offizier da eingetragen hat. Er wollte erstmal Rücksprache halten, ging zum großen Feldherr und fragte Alexander den Großen, hat das seine Richtigkeit? Ist das denn nicht zu viel? Daraufhin sagt Alexander, zahle aus, zahle ihm aus, Mann. Es macht mir Ehre, wenn jemand an die Unerschöpflichkeit meines Reichtums glaubt. Das sagt ein irdischer Feldherr. Wie viel mehr könnte Gott das zu uns sagen? Es macht mir Ehre, wenn wir an die Unerschöpflichkeit seines Reichtums glauben. Nun, was ist das für ein Reichtum? Sicherlich nicht der materielle. Das haben wir ja gehört. Die Sklaven dort in Ephesus, was wussten die schon von Reichtum zu sagen? Es ist ein Reichtum, der ebenso wie die Hoffnung den Augen unsichtbar ist, aber mit den Augen des Herzens können wir ihn sehen. Man könnte zu diesem Reichtum Gottes ganz viel aufzählen. Ich möchte nur eins herausgreifen. Wir gehören zu Gottes Familie. Wir gehören zu Gottes Familie. Mag sein, das erscheint uns etwas banal. Wir haben uns zu sehr dran gewöhnt. Doch damals, für die Leute in Ephesus, war das eine unerhört aufregende Nachricht. Denn bis dahin war es einzig und allein Israel, das zu Gottes Familie gehörte, Gottes auserwähltes Volk. Und Jesus, er reißt diese Grenzen ein. Er bricht den Zaun ab zwischen Israel und der Heidenwelt. Er sagt, nein, 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 Gott ist für alle da. Gott hat jeden Menschen lieb. Und dann wandert das Evangelium in die Welt. Damals erstmal im Römischen Reich, Land auf, Land ab, durch Paulus und viele andere. Und heute umspannt es die ganze Welt bis in die hintersten Ecken der Erde, bis in den hintersten Urwald des Amazonas, bis nach Sibirien. Überall leuchtet der Name Jesu. Und wir dürfen dazugehören zu Gottes Familie. Was für ein Reichtum! Gottes Kinder sein. Wenn wir dieses Geschenk annehmen, Gottes Söhne und Töchter, und wenn wir Gottes Kinder sind, das können wir jetzt auch mal ganz menschlich uns vorstellen, ein Kind ist zugleich Erbe. Ein Kind erbt das, was den Eltern gehört, keine Frage. Und wenn wir Gottes Kinder sind, dann sind wir Gottes Erben, Teilhaber seines Reichtums, seiner Herrlichkeit. Das gilt nicht erst für die ferne Zukunft nach dem Tod. Nein, schon jetzt in unserem Leben können wir das erfahren, was Gott uns schenkt, all die Gaben und Begabungen, die wir bekommen haben, auch unseren Besitz, unsere Zeit, unsere Kreativität, unsere Liebe zu anderen Menschen, auch mancher schöne Urlaub, schöne Erinnerungen, auch an die Zeit mit einem Menschen, der nun nicht mehr da ist. All das sind doch Gaben, für die wir dankbar sein können. Das ist doch Anteil haben am Reichtum Gottes, den er schenkt. Und die erleuchteten Augen des Herzens, die zeigen uns, das ist nicht alles selbstverständlich. Das ist ein Geschenk Gottes. Und wer beschenkt ist, der kann auch andere beschenken, der kann es weitergeben. Wir haben das ja gerade gelesen, was der Apostel Paulus sagt. Er dankt Gott für die Liebe der Gemeinde zu anderen Menschen, insbesondere zu den Glaubensgeschwistern. Ja, Liebe, die anpackt, Liebe, die nicht nur in Worten besteht, sondern die Hand und Fuß hat. Wer selber beschenkt ist, gibt weiter. Kennen Sie vielleicht jemanden, der seit längerem krank ist und sich sehr über einen Besuch freuen würde? Liebe schenken, das ist auch Reichtum. Und schließlich noch am Ende ein Rückblick. Wir glauben, weil Gottes Kraft in uns wirksam wurde. Das ist nun das dritte große Gemälde, vor dem wir stehen, die Kraft Gottes. Hoffnung, Reichtum, Kraft. Und diese Kraft, die ist schon etwas Besonderes. Sie zeigt sich gerade in Schwachheit. Paulus selber hat das erlebt. Er war gesundheitlich sehr angeschlagen. Er sprach von einem Pfahl im Fleisch. Wir wissen nicht genau, was es ist. Ob er Schmerzen hatte. Manche gehen davon aus, er hatte eine Augenkrankheit. Andere sagen, er hatte manchmal auch so krampfartige Erscheinungen, eine Art epileptischer Anfall oder so etwas. Wir wissen es nicht, aber er spricht davon, dass er geplagt und geschlagen ist und dass er Gott um Hilfe anruft. Und dann bekommt er die Antwort: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft kommt in aller Schwachheit zur Vollendung. Das ist eine Kraft, die so ganz sich unserem irdischen Wahrnehmen entzieht. Es ist eine Kraft, die ein Geheimnis darstellt. So eine Kraft widerstrebt unserer Natur. Wir wollen selber etwas leisten, selber unseres Glückes Schmied sein, wollen selber unser Leben in die Hand nehmen, Ärmel hochkrempeln, wir packen das, wir schaffen das. Aber spätestens dann, wenn etwas passiert, was uns den Boden unter den Füßen wegzieht, dann merken wir, wie arm wir eigentlich dran sind. Wie zerbrechlich unsere eigene Kraft ist und wie sehr wir darauf angewiesen sind, dass uns jemand hilft, dass uns jemand hält, dass uns jemand trägt. Und das ist die Kraft Gottes. Und es ist dieselbe Kraft, die den Glauben in uns weckt. Denn von Natur aus würde keiner von uns glauben. Von Natur aus sind wir nicht auf Gott ausgerichtet. Dazu haben wir uns selber viel zu lieb. Da wollen wir lieber uns selber auf den Thron unseres Lebens setzen. Aber wenn dann ein Mensch diesen Herrschaftswechsel vollzieht, wenn dann ein Mensch Jesus einlädt in sein Leben, da ist eine Kraft wirksam geworden in ihm, die Kraft des Heiligen Geistes. Diese Kraft schenkt Glauben. Und wenn du diesen Glauben noch nicht hast, dann bitte Gott darum. Er gibt ihn dir. Er schenkt dir den Glauben, selbst wenn du Zweifel hast und vieles nicht verstehen kannst. Nun sind wir am Ende mit unserem Museumsbesuch. Wir merken, diese Bilder, ja, sie haben doch viel mehr mit unserem Leben zu tun, als wir gedacht haben. Hoffnung, Reichtum und Kraft. Und so ganz am Ende, direkt am Ausgang, da ist noch ein Bild zu sehen, da ist nur Jesus drauf. Jesus drauf zu sehen, denn in Jesus werden all diese Worte Wirklichkeit. In Jesus sehen wir die Kraft Gottes, die den Tod besiegt. In Jesus sehen wir den Reichtum seiner Liebe, wie er sich um andere gekümmert und gesorgt hat. Und in Jesus sehen wir die Hoffnung auf eine ewige Gemeinschaft mit dem Vater. Ich schließe mit einer kleinen Begebenheit des berühmten Malers Leonardo da Vinci. Als er an seinem großen Gemälde vom Heiligen Abendmahl, das wir alle kennen, weltberühmt ist es, als er an diesem Gemälde arbeitete, da hatte er das Ziel vor Augen, dass die Gestalt Jesu, die ja ganz im Zentrum dieses Bildes steht, diese Gestalt Jesu sollte sofort alle Blicke auf sich ziehen und fesseln. Er hat das genial mit einer Perspektive so gemalt, dass tatsächlich die Blicke sofort auf Jesus wandern. In einem Teil des Bildes befand sich aber zunächst noch ein ganz kleines Schiff. Es war so hinten am Fenster dann zu sehen. Und an diesem Schiff hatte er 3 Wochen lang gearbeitet, hat er viel Mühe darauf verwandt. Als nun das Gemälde ausgestellt wurde und das Volk herbeiströmte, Da bemerkte Leonardo da Vinci, dass die Leute sich vor allem da zusammendrängten, wo dieses kleine Schifflein zu sehen war. Seht nur, wie wundervoll, sagten manche. Da sieht man, was für ein großer Maler er ist. Da nahm Leonardo da Vinci, als er am Abend allein war, seinen Pinsel und löschte mit einem kräftigen Strich das Schiffchen aus. Denn er sagte, niemand soll je wieder in meinem Bild auf etwas anderes seine Bewunderung richten als auf Jesus. In Jesus sehen wir alle diese wunderbaren Worte und Gemälde zusammengefasst. Amen.